Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Habemus-Abkommen, weißer Rauch in Brüssel, der Berg kreiste und gebar einen Deal. Die Nachricht heute aus Brüssel, sie schwappte über die Finanzmärkte, das politische Berlin und natürlich auch London. Wirklich gewiss ist nichts, aber wir klären gleich, was feststeht. Außerdem im Bundestag haben sich die Abgeordneten heute die Köpfe heiß geredet über ein generelles Tempolimit. Dabei ist die tatsächliche Datenlage zur Sache erstaunlich dünn. Kurz vor knapp also haben sich die Europäische Union und Großbritannien auf ein Ausstiegsabkommen geeinigt. Vorbehaltlich der Zustimmung des britischen und des EU-Parlaments kann das Land also geregelt aus der EU aussteigen. Wobei man das mit aller Vorsicht sagen muss. Mit Theresa May gab es schließlich auch schon mal einen Deal. Der britische Oppositionsführer Jeremy Corbyn hat heute schon abgewunken, ebenso die nordirische DUP, ohne die Johnson im Unterhaus keine Mehrheit zusammenkriegt. Aber eines nach dem anderen. Paul Vorreiter gibt Ihnen jetzt erstmal den Überblick, was Premier Boris Johnson den britischen Abgeordneten am Samstag mit nach Hause bringt.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Deal. Mit diesen Worten feierte EU-Kommissionspräsident Juncker das neu verhandelte Austrittsabkommen auf Twitter. Und EU-Chefunterhändler Barnier sagte am Nachmittag:
Nous avons obtenu ensemble un résultat juste et raisonnable qui correspond à nos principes.
Man habe gemeinsam ein faires und vernünftiges Ergebnis erzielt, das den Prinzipien beider Seiten entspräche. Im Wesentlichen legten die beiden Verhandlungspartner fest, dass sich die Zollgrenze zwischen der EU und Großbritannien in der Irischen See befindet. Nordirland bleibt in einer Zollunion mit Großbritannien und profitiert damit von künftigen Handelsabkommen, die das Vereinigte Königreich mit anderen Ländern abschließt. Muss allerdings, falls Waren aus Drittländern in die EU eingeliefert werden, EU-Zoll und bestimmte Binnenmarktvorschriften einhalten, also auch darauf achten, dass die Produkte zum Beispiel den Umweltstandards der Europäischen Union genügen. Es gibt auch eine Vereinbarung über die Mehrwertsteuer, um Marktverzerrungen zu vermeiden. Außerdem erhält die nordirische Volksvertretung die Möglichkeit, alle 4 Jahre zu entscheiden, ob sich der Landesteil weiter an die Abmachungen mit der EU halten will. Mit einer einfachen Mehrheit kann sich die Volksvertretung dagegen entscheiden. Falls das passiert, muss anschließend in einer Übergangszeit von 2 Jahren an neuen Lösungen gearbeitet werden. Diese dauerhafte Regelung macht den sogenannten Backstop überflüssig, die Rückfalloption, auf die die EU-Seite immer beharrt hatte und die den harten Brexit-Befürwortern in London so verhasst war. Das bestätigte der irische Ministerpräsident Varadkar.
Yeah, well, the backstop has been replaced. It's been replaced with a new solution, but that new solution does what we needed to do. Avoids a hard border between north and south.
Die neue Regelung macht also ebenso wie ursprünglich der Backstop eine harte Grenze zwischen den beiden Landesteilen überflüssig, sagte Varadkar. Nicht nur das Austrittsabkommen wurde angepasst, ebenso die politische Erklärung, die die zukünftigen Beziehungen skizzieren soll. Großbritannien verspricht darin, EU-Umwelt- und Sozialstandards nicht zu unterbieten. Das Vereinigte Königreich strebt darin außerdem ein ehrgeiziges Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union an. EU-Kommissionspräsident Juncker hatte angekündigt, dass die Gespräche über die zukünftigen Beziehungen schon am 1. November, einen Tag nach dem Austrittstermin, verhandelt werden sollen und damit eine weitere Verschiebung des Austrittstermins ausgeschlossen.
Because we'll start the negotiations on the future relations immediately after the deal will have been approved. We'll start our debates on the 1st of November without interruption.
Doch dass der Zeitplan aufgeht, daran gibt es Zweifel. Nicht nur die Mitgliedsländer, auch das EU-Parlament müssen zustimmen. Der Chef der Europa-SPD Jens Geier bezweifelt, dass das EU-Parlament noch vor November wird abstimmen können. Aus dem Europaparlament kommen außerdem inhaltliche Vorbehalte. Der Vorsitzende des Handelsausschusses Bernd Lange, auch SPD, bezweifelt, dass die neue Vereinbarung den EU-Binnenmarkt ausreichend vor Dumpingprodukten schütze, da die Verantwortung darüber allein bei den britischen Behörden läge. Ebenso sieht der CSU-Abgeordnete Markus Ferber ein erhebliches Betrugsrisiko bei der Verzollung. Mit größeren Fragezeichen versehen ist, wie sich das Parlament in London am kommenden Samstag zu dem neuen Verhandlungsergebnis positioniert. Der britische Premier Johnson gab sich in Brüssel optimistisch, dass er zu Hause die Zustimmung für den so wörtlich exzellenten Deal erhält und der Brexit-Termin nicht weiter verschoben würde. Johnson scheint sich seiner Sache so sicher zu sein, dass er die Staats- und Regierungschefs bitten will, eine weitere Verschiebung des Brexits auszuschließen, heißt es aus dem Umfeld der britischen Regierung.
Paul Vorreiter über Einzelheiten des Brexit-Deals zwischen der EU und Großbritannien. So das Abkommen denn in Kraft tritt, wären das gute Nachrichten für die deutsche Wirtschaft, vor allem die exportstarke Industrie. Die ist aktuell stark gebeutelt von Unsicherheit. Die bisherige Brexit-Hängepartie ist da nur ein Grund von vielen. Und so hat heute die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose fürs kommende Jahr gesenkt. Frank Kapellan dazu.
Wenn der geordnete Brexit wirklich käme, hätte er eine Sorge weniger. Peter Altmaier setzt darauf, dass die Unsicherheit in der Wirtschaft über die Zukunft der Handelsbeziehungen zu Großbritannien nun endlich der Vergangenheit angehört. Gut für die Konjunktur wäre das, auch und gerade in Deutschland. Der Wirtschaftsminister spricht sogar von konjunkturellen Impulsen, die die Wende in Brüssel mit sich bringen könnte.
Es ist zum ersten Mal seit 3 Jahren ein Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Das ist für die wirtschaftliche Entwicklung eine wichtige und positive Botschaft.
Denn schon im März sollte der Austritt eigentlich erfolgen. Seither wuchs die Unsicherheit stetig, betont der Christdemokrat. Das hat Bremsspuren hinterlassen, so Altmaier. Unternehmen hätten sich mit Investitionen zurückgehalten, aber natürlich so auch Philipp Steinberg. Experte für Wirtschaftspolitik im Altmaier-Ministerium, liegt der aktuellen Herbstprognose der Bundesregierung kein Worst-Case-Szenario in Sachen Brexit zugrunde.
Wir haben natürlich jetzt Stimmungsindikatoren, auch die Auswirkungen auf den Handel, die jetzt schon merkbar sind, haben wir natürlich aufgenommen, fortgeschrieben. Wir müssen eine Punktprognose machen, aber eben in der Tat keinen harten Brexit.
Wirtschafts- und Bankenvertreter sind erleichtert und skeptisch zugleich. Der No-Deal-Brexit ist erst vom Tisch, wenn die Parlamente auch zugestimmt haben, betont DIHK-Präsident Erik Schweizer. Es sieht nach einer sauberen Scheidung aus, glaubt Jörg Krämer von der Commerzbank. Und Bankenpräsident Hans-Walter Peters spricht von einer lang ersehnten Nachricht aus Brüssel. Doch auch ungeachtet des Brexits schaut die Bundesregierung mit Skepsis auf die wirtschaftliche Entwicklung im kommenden Jahr, wurde im Frühjahr noch ein Wachstum von 1,5% für 2020 erwartet, spricht der Wirtschaftsminister nun von nur noch 1%. Auch seine Prognose für das laufende Jahr verspricht nur noch ein mageres Wachstum von 0,5%. Von einer Konjunkturkrise allerdings will der Minister dennoch nicht sprechen. Altmaier verweist auf eine gespaltene Konjunktur in Deutschland. Im Bau- und Handwerksbereich boomt es. Wachstumsraten von 4-5%, das sei Hochkonjunktur. Arbeitskräfte würden dort weiter händeringend gesucht. Auf der anderen Seite aber sei es in der Industrieproduktion zum Einbruch gekommen. Tatsächlich nämlich hat die Nachfrage nach Made in Germany deutlich nachgelassen. Bürokratieabbau und eine Unternehmenssteuerreform sollen den belasteten Branchen helfen. Von mehr Investitionen des Staates allerdings will der CDU-Politiker nichts wissen. Keine neuen Schulden. Dabei bleibt es.
Würde man die schwarze Null drangeben, wären wir nicht alle plötzlich reich, sondern die Spielräume wären sehr begrenzt und vermutlich nach der nächsten Sitzung des Koalitionsausschusses auch schon wieder ausgeschöpft.
Stattdessen bringt Altmaier heute seine Idee von Klimaanleihen erneut ins Gespräch, mit denen privates Kapital für Investitionen zum Klimaschutz generiert werden könnte. Darüber werden wir im kommenden Jahr noch einmal reden, kündigt er an und lässt durchblicken, dass er da auf eine neue SPD-Spitze hofft. Die Sozialdemokraten hatten sich mit einem Nein zu den Anleihen durchgesetzt.
Frank Kapellan, die Regierung senkt ihre Wachstumsprognose auch mit Brexit-Abkommen, also nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen für die Wirtschaft. So treten morgen wohl US-Zölle wegen der illegalen europäischen Subvention für Airbus in Kraft. Und das ist noch längst nicht das Ende der Fahnenstange, Peter Kapern über den Stand des US-europäischen Handelsstreits.
Wie kommt es eigentlich, dass mit Kolumbien dieser Tage bereits das vierte Land Anti-Dumping-Strafzölle auf Tiefkühlpommes aus der EU verhängt hat? Bernd Lange, der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europaparlament, hat da so seine Theorie.
Es gibt Gerüchte und ich glaube, da ist was dran, dass die Vereinigten Staaten versuchen, andere Länder dazu zu bewegen, Dumping-Zölle auf Fritten aus Belgien, aus Niedersachsen, aus den Niederlanden zu verhängen, damit amerikanische Unternehmen größere Marktchancen zu haben.
Damit wäre also der Strafzoll auf europäische Fritten nichts anderes als ein weiterer Baustein im facettenreichen Handelskrieg der US-Regierung gegen die EU. Der wird morgen ohnehin weiter eskalieren. In einem Rechtsstreit, der sich über 15 Jahre hingezogen hat, hatte die WTO entschieden, ja, die EU hat Airbus illegal subventioniert und deshalb darf Washington Strafzölle auf EU-Waren im Umfang von 7,5 Milliarden Dollar verhängen. Diese Strafzölle treten morgen in Kraft. Sie treffen Schinken aus Spanien, Käse aus Italien, Kameras aus Deutschland und Wein aus Frankreich. Dazu Dutzende andere Güter, vornehmlich aus jenen EU-Ländern, die Airbus-Anteilseigner sind. Die EU-Kommission steht diesen Strafzöllen völlig verständnislos gegenüber. Schließlich gibt es da ja einen zweiten Rechtsstreit, eine Klage der EU gegen US-Subventionen für Boeing. Auch diesen Fall hat die WTO bereits entschieden, zugunsten der EU. Im April nächsten Jahres wird die WTO festlegen, wie hoch die Strafzölle sind, die die EU deshalb auf US-Importe verhängen darf. Und im Zweifel wird die EU das dann auch tun. Doch statt Strafzölle zu verhängen, solle man lieber miteinander reden, meint Cecilia Malmström, die EU-Handelskommissarin. Es wäre viel besser, sich mit den USA hinzusetzen und zu erklären, wie wir mit unseren Luftfahrtsubventionen umgehen wollen. Vor allem aber auch, wie wir mit den Subventionen für die Flugzeugindustrie in anderen Ländern umgehen wollen. Soll heißen, statt uns gegenseitig zu zerfleischen, sollten wir gemeinsam gegen die Subventionen für die chinesische Flugzeugindustrie zu Felde ziehen. Allein Washington lehnt alle Gesprächsangebote ab. Und in 3 Wochen droht bereits die nächste Eskalation im Handelsstreit. Am 13. November wird Donald Trump über Strafzölle auf Autoimporte entscheiden. Entgehen könnte die EU dem wohl nur, wenn sie der Forderung Donald Trumps nachgibt, ein Handelsabkommen für Industrie- und Agrarprodukte auszuhandeln. Doch vor allem Frankreich sperrt sich dagegen, die Landwirtschaft der stärkeren Konkurrenz aus den USA auszusetzen. Mit Rückendeckung des SPD-Europaabgeordneten Bernd Lange.
Die Frage der Stahlzölle oder die Frage der Autozölle, das sind Dinge, die einseitig von den USA gesetzt worden sind. Und das kann man, glaube ich, nicht akzeptieren.
Und deshalb kein Entgegenkommen bei den Agrarprodukten. Offiziell betont die EU, sich auch künftig an die Regeln der WTO halten zu wollen. Doch die Welthandelsorganisation wird wohl bald paralysiert sein. Die US-Regierung verhindert die Berufung neuer Richter. Ab Jahresende hat die WTO dann keine funktionsfähige Berufungsinstanz mehr. Warum aber soll man sich dann noch den Regeln der WTO unterwerfen? Diese Frage wird in der EU-Kommission debattiert. Die künftige Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat deshalb den Auftrag erteilt, die Änderung einer wichtigen Richtlinie vorzubereiten, die es der EU ermöglichen würde, weit höhere Strafzölle zu verhängen, als dies die WTO-Regeln erlauben. Als Anti-Trump-Bazooka hat das Online-Magazin Politico diesen Plan bezeichnet. Die EU rechnet also offensichtlich mit einer drastischen Eskalation des Handelskonflikts mit den USA und sie will gewappnet sein.
Der Bericht von Peter Kapern. Geht's um ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen, ist das Meinungsspektrum ziemlich breit. Gegen jeden Menschenverstand, meint der Bundesverkehrsminister. Längst überfällig, meinen die Grünen. Sie haben deshalb im Bundestag eine namentliche Abstimmung beantragt. Die hitzige Debatte war vorprogrammiert. Aber was sagen eigentlich die Fakten? Dieter Nürnberger.
Letztlich war das Abstimmungsergebnis wenig überraschend. Mit einer großen Mehrheit von 498 zu 126 Stimmen wurde im Bundestag der grüne Vorstoß für ein Tempolimit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen abgelehnt. Die Grünen hatten damit gerechnet und doch wollten sie die Bundesregierung vorführen, ihr, eingebettet in die gegenwärtige Debatte über Klimaschutz im Verkehrsbereich, ein unzureichendes Engagement vorwerfen. Cem Özdemir, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, begründete den grünen Antrag.
Dagegen haben Sie einen quasi religiösen Eifer, den Sie beim Thema Tempolimit ablegen, anstatt endlich dafür zu sorgen, dass wir sofort und umsonst Klimagase einsparen, indem wir endlich den deutschen Sonderweg beenden beim Thema Nein zum Tempolimit.
Deutschland ist das einzige Land in der EU, in dem es kein Tempolimit gibt. Die Grünen argumentierten mit internationalen Studien und auch Erfahrungen. Seit 2002 gelte beispielsweise auf einer Teilstrecke zwischen Berlin und Hamburg Tempo 130. Und seitdem seien Unfälle und hierbei getötete Verkehrsteilnehmer zurückgegangen, die Verletztenzahl sogar annähernd halbiert worden. Für die Regierungsfraktionen verwies der CDU-Verkehrsexperte Gero Stohr-Johann darauf, dass 60% der Verkehrstoten auf Landstraßen registriert würden. Deutsche Autobahnen seien sicher.
Das deutsche Straßensystem, Autobahn, ist auf hohe Geschwindigkeit und hohe, nenne ich auch 130, 150, ausgelegt. Das ist nicht vergleichbar mit Zypern, wo sie 100 fahren dürfen und jeder dort 120 fährt, weil er weiß, er wird ja sowieso nicht kontrolliert.
Das Tempolimit ist ein Dauerthema. In der heutigen Bundestagsdebatte waren deshalb viele altbekannte Argumente zu hören. Die AfD spricht beispielsweise ohnehin von einer ideologischen Verkehrswende. Die Bürger sollten umerzogen werden, so der Abgeordnete Wolfgang Wiele.
Man erkennt das Muster. Jedes Jahr hat es ein neues Umweltthema, das in hysterischer Weise hochgepeitscht wird.
Uneinigkeit gab es vor allem hinsichtlich der ökologischen Auswirkungen eines Tempolimits. Es bringe zu wenig an Schadstoffreduzierungen in der Luft, war von vielen Abgeordneten zu hören. Doch Experten widersprechen. So hat das Öko-Institut 2018 konkret nachgerechnet. Tenor, es lohne sich. Ruth Blank ist Mobilitätsexpertin des Instituts.
Wir haben berechnet, dass das 1 bis 2 Millionen Tonnen im Jahr bringen würde. Das entspricht 1 bis 2% der PKW-Emissionen. in Deutschland. Also es ist gar nicht so wenig. Die Kaufprämie für Elektroautos bringt in 2020 so einen Wert von 0,1 Millionen Tonnen.
Unterstützung erfuhr der grüne Antrag lediglich durch die Fraktion der Linken. Durch die heute klare Abweisung des grünen Antrags steht fest, dass es vorerst kein übergeordnetes Tempolimit auf Autobahnen geben wird. Doch die gesellschaftliche Debatte darüber wird wohl weitergehen. Denn stets hat sich eine Mehrheit der Bundesbürger, zumindest in Umfragen, dafür ausgesprochen.
Tita Nürnberger aus Berlin. Mediamarkt und Saturn gehören zu einem und demselben Unternehmen. Seconomy heißt das und hinter dessen Kulissen tobt ein Machtkampf. Der Aufsichtsrat tagt heute Abend möglicherweise, um den Vorstandschef abzusägen. Warum bloß? Mischa Erhardt.
Erst Ende April hatte Seconomy-Chef Jörn Werner den Startschuss gegeben. Den Startschuss für die endgültige und konsequente Sanierung von Seconomy mit seinen Elektronikmarktketten Saturn und Mediamarkt.
Wir haben unser enormes Potenzial bislang noch nicht voll ausgeschöpft. Daher müssen wir handeln. Sie werden ähnliche Aussagen von uns schon einmal gehört haben. Für uns ist es aber besonders wichtig, diesen Anspruch zu erfüllen und in den nächsten Monaten vom Reden ins Handeln zu kommen.
Heute handeln andere. Hintergrund ist ein Machtkampf zwischen dem Seconomy-Chef und dem Chef der beiden Elektronikhandelsketten Ferran Reverter. Und dieser Machtkampf wiederum hat den Grund in einem Konstruktionsfehler in der Struktur des Unternehmens. Denn die Dachholding Seconomy hat mit vergleichsweise kleiner Verwaltung ihren Sitz in Düsseldorf. Der Maschinenraum der Handelsketten Mediamarkt und Saturn aber befindet sich in Ingolstadt.
Ja, das ist immer schlecht, wenn man an verschiedenen Standorten arbeitet und die, die produzieren, woanders sitzen als die, die strategischen Entscheidungen treffen. Letztendlich wissen wir das alles. Wenn es Probleme gibt, setzt man sich am besten zusammen. Und mit zwei verschiedenen Machtzentren ist es natürlich immer ein politisches Spiel und jeder versucht, da als Sieger hervorzugehen. Und das ist für ein Unternehmen immer Gift.
Sagt Aktienhändler Stefan Scharfetter von der Baader Bank. Offenbar hatte es zwischen beiden Machtzentren Meinungsverschiedenheiten gegeben über die Art und das Tempo der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen. Die Elektronikmärkte stehen vor allem durch die neue Konkurrenz im Internet unter Druck. Denn auf die Frage, wo die Menschen ihre elektronischen Geräte einkaufen, antworten mehr und mehr:
Meistens online, würde ich sagen.
Internet, weil ich hoffe, dass es da günstiger ist und ich einen besseren Preisvergleich habe.
Den Fernsehen habe ich damals beim Saturn gekauft, weil ich arbeite selber im Einzelhandel und der Internet macht uns kaputt.
Internet hauptsächlich. Aber meistens gucke ich mir davor live Mediamarkt oder so die Produkte richtig an, um sie in der Hand gehabt zu haben. Genau, aber hauptsächlich im Internet dann.
Demgegenüber sind die Märkte groß und vergleichsweise teuer zu unterhalten. Und durch die Konkurrenz und die Vergleichbarkeit von Preisen in der Online-Welt sind die Gewinnmargen knapp bemessen. Deswegen heißt Sanieren bei Seconomy angesichts der Krise der Elektronikmärkte vor allem auch Sparen und der Abbau von Doppelstrukturen. Einem solchen Schritt dürfte nun auch Seconomy-Chef Jörn Werner zum Opfer fallen. Vor einem halben Jahr erst hatte er den Spitzenposten der Holding übernommen. In der Mitteilung zur heutigen Aufsichtsratssitzung heißt es, man werde heute über eine mögliche vorzeitige Beendigung der Bestellung von Jörn Werner beraten. Vermutlich wird sein Rivale aus dem Maschinenraum von Mediasaturn in Ingolstadt in irgendeiner Form das Ruder übernehmen. Der Spanier Ferran Reverter hat in der Vergangenheit bereits in Italien, Spanien und den Niederlanden die Elektronikketten entwickelt und saniert. Und er hatte bis zur Berufung Werners Anfang März für ein paar Monate bereits das Ruder der Seconomy in seiner Hand.
Mischa Erhardt über die Krise bei Seconomy. Wir kommen nochmal auf den Brexit zu sprechen, spiegeln das Ganze jetzt aus Washington. Da tagen aktuell der Internationale Währungsfonds und die Weltbank. Der IWF, der wird jetzt von Kristalina Georgieva geleitet und die hat sich heute den Fragen der Presse gestellt, bevor morgen Finanzminister aus aller Welt anreisen. Eva Barner ist für uns in Washington mit dabei. Ja, beide Institutionen sind bekanntermaßen Verfechter eines möglichst freien Welthandels. Wie fiel angesichts dessen die Reaktion auf den Brexit-Deal aus?
Ja, also die neue IWF-Chefin Kristalina Georgieva, für die das heute Morgen die erste Pressekonferenz als IWF-Chefin war, die zeigte sich doch sehr erfreut, auch über das Pfund, das einen Sprung nach oben gemacht hat. Sie war ja viele Jahre auch EU-Kommissarin, zuletzt zuständig für Haushalt und da auch Vizekommissionspräsidentin. Ja, und so zitierte sie heute Morgen ihren früheren Chef, Jean-Claude Juncker, der gesagt hat, wo ein Wille ist, da gibt's auch einen Deal.
If I could quote my former boss Jean-Claude Juncker, who said, when there is a will, there is a deal. My hope for the next days is that the will holds in all quarters. So let's see whether that happens.
Also, ihre Hoffnung sei, dass dieser Deal eben auch halten wird. Und sie meint damit natürlich in erster Linie auch die Abstimmung im britischen Parlament am Samstag. Da schwingt also auch hier in Washington doch auch viel Skepsis mit. Die neue IWF-Chefin, die ja noch nicht mal 3 Wochen jetzt im Amt ist, die führte dann auch noch frühere IWF-Studien aus, die unterschiedliche Szenarien untersuchen. Also ein No-Deal-Brexit, also ein Austritt ohne ein Abkommen, würde 3,5% oder sogar 5% der britischen Wirtschaftsleistung kosten und die Europäische Union 0,5%. Und mit einem Deal würde die britische Wirtschaft immer noch um die 2% verlieren. Aber der Unterschied, das sieht man schon, ist eben deutlich, wobei die Wirtschaftskraft natürlich schon jetzt während der Verhandlungen, die sich ja nun schon 3 Jahre hinziehen, schon auch verloren hat. Das hat sie dann auch noch hinzugefügt.
Auch der US-chinesische Handelsstreit bremst die Weltwirtschaft trotz neuer Hoffnung vom Wochenende. Ja, wie zuversichtlich ist Georgieva, was das angeht?
Also sie begrüßt, dass China und die USA wieder miteinander sprechen und zumindest so etwas wie ein Waffenstillstand vereinbart wurde. Es sollte auch in dieser Woche eine Erhöhung der Zölle auf chinesische Importe geben von US-Seite. Diese ist ja nicht eingetreten. Das heißt, der Internationale Währungsfonds, der ist jetzt wieder etwas zuversichtlicher als in der vergangenen Woche. Da wurde der Schaden, den dieser chinesisch-amerikanische Handelsstreit für die Weltwirtschaft verursacht, auf 700 Milliarden Dollar geschätzt, 0,8% der weltweiten Wirtschaftsleistung. Heute hat Georgieva diese Prognose nach unten korrigiert, um 0,2%. Aber dieser Handelsstreit, der bleibt natürlich das größte Risiko für das globale Wachstum aus Sicht des IWF. Der weltweite Handel, der ist so gut wie zum Erliegen gekommen. Und Georgieva machte heute noch einmal klar, dass es eben nicht nur Deals brauche, die nur vorübergehend halten, sondern dass es Handelsfrieden braucht und ein modernes Welthandelssystem, das Handel wieder zum starken Wachstumsmotor macht für die Weltwirtschaft und das sich eben auch neuen Bereichen widmet, wie E-Commerce zum Beispiel, und auch verbindliche Regeln zu Subventionen und Technologietransfers umfasst. Also da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun für die neue IWF-Chefin in den nächsten 5 Jahren.
Eva Bahner live aus Washington, damit zum Börsenbericht in Frankfurt. Volker Hirt, der Brexit auch bei Ihnen heute das bestimmende Thema?
Absolut. Die Meldung kam, der DAX schoss nach oben, gestern 12.700 Punkte verfehlt, heute war er schnell bei 12.800. Dann kam die Ernüchterung, jetzt stehen wir knapp unter 12.700, ein Plus von nur noch 0,1%. Aktienhändler erklären das mit einem Reflex, und zwar dem von Daytradern. Meldung kommt raus und wer zuerst auf den Knopf kaufen drückt, hat vielleicht in 20 Minuten 1% gewonnen und dann schnell wieder raus, bevor es die anderen tun. Und entsprechend hat sich die Lage auch wieder beruhigt, zumal, das sagen natürlich alle, der Deal ja noch nicht in trockenen Tüchern ist. Im Gegenteil, fast jeder geht davon aus, dass der Deal an der Hürde der Abstimmung im britischen Parlament scheitern wird. Also von Euphorie kann hier und heute am Frankfurter Börsenparkett keine Rede sein.
Und am Finanzplatz London?
Folgt man dem FTSE 100, könnte man glauben, die Briten fühlen sich als Sieger. Hier geht es ein bisschen weiter nach oben als hier beim DAX, fast um 0,7%, obwohl der britische Kapitalmarkt ja mehr von der Wirtschaft abgekoppelt ist, als das hierzulande der Fall ist. Aber auch das Pfund hat in den letzten Tagen sehr an Boden gut gemacht. Gegenüber dem Dollar ging es um 4,5% nach oben. Auch in der Eurozone ist das britische Pfund seit einer Woche 4% teurer.
Schauen wir noch auf ein echtes DAX-Schwergewicht, die Telekom. Einem Insider zufolge erlaubt die US-Telekommunikationsaufsicht FCC die Fusion von T-Mobile und Sprint.
T-Mobile USA ist sowas wie die Cash-Cow der deutschen Telekom. Waren immer in den letzten Jahren die Bilanzen einigermaßen gut, waren dann immer nur auch wegen der guten Zahlen des amerikanischen Mobilfunkgeschäfts. Eine Fusion sehen Analysten positiv. Die Anleger freut es trotzdem, obwohl noch nicht alles in trockenen Tüchern ist. Die T-Aktie gewinnt über 1%. Das ist für einen sonst eher unbeweglichen DAX-Riesen schon eine Menge.
Und zum Schluss noch der Blick auf Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro hat sich gegenüber dem Dollar relativ deutlich erholt, kostet jetzt 1,13 Dollar. Staatsanleihen verbilligen sich in der Spitze um 2,30. Der Zinssatz bewegt sich um 5 Punkte nach oben auf minus 0,38% und der Goldpreis verharrt auf seinem Niveau.
Der Börsenbericht aus Frankfurt von Volker Hirt. Danke sehr. Und damit endet Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Hier folgt gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Damit gute Unterhaltung. Danke fürs Zuhören. Bis hierher sagt Silke Hane. Tschüss.